warum Nachhaltigkeit eine Lebenseinstellung ist und was Deutschland von Taiwan in dieser Hinsicht lernen kann. Darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Sascha Pallenberg. Sascha kennt wahrscheinlich jeder, ist Tech-Blogger der ersten Stunde, war bei Daimler Head of Digital Transformation und ist nun Chief Awareness Officer bei der Nachhaltigkeitsplattform Aware. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Sascha Pallenberg. Du bist so etwas wie die deutsche Ausgabe von Gary Vaynerchuk. Der will bekanntlich mal ein Footballteam kaufen. Hast du dich schon mal nach dem Kaufpreis von Schalke erkundigt?
Ja, der dürfte jetzt im Moment ja nicht ganz so hoch sein. Und das sage ich, mit all der Trauer ob der aktuellen Entwicklung. Die wenigsten wissen, dass Schalke trotzdem immer noch der drittgrößte Verein der Welt ist und das, obwohl man in der zweiten Liga spielt.
Inwiefern größte?
Der größte Verein der Welt ist Bayern München.
Ah ja, krass. Und Schalke Nummer 3? Nee, das hätte ich wirklich nicht gewusst.
Ja, richtig. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen so 150.000 Mitglieder etwa haben.
Wahnsinn. Aber es ist jetzt nicht dein Traum, das zu kaufen?
Nein, das würde auch der Form des Fußballs, den ich mir wünsche, völlig widersprechen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie sich Profifußball in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, keine gute Entwicklung ist. Der Fußball gehört die Vereine gehören den Vereinsmitgliedern, auch wenn natürlich eine Profiabteilung durchaus anderen Gesetzgebungen auch unterworfen ist. Aber nach wie vor glaube ich, dass ein Verein den Mitgliedern gehören muss. Ich würde mir da wirklich so fast schon eher so genossenschaftlichere Strukturen wünschen.
Naja, das war eine sehr, sehr schon ja fast philosophisch ernste Antwort auf eine eigentlich eher spaßig gemeinte Frage und damit herzlich willkommen, Sascha Pallenberg bei Erfolgsgedanke. Du bist ein bisschen Urgestein des Netzes. Du hast schon Blogs geschrieben, da haben die meisten anderen noch gar kein Modem gehabt für den Internetzugang. Dein Tech-Magazin Mobile Geeks, das du lange gemacht hast, ist legendär. Aber was wärst du geworden, wenn es das Internet nicht gegeben hätte oder sagen wir mal vor 50, 60 Jahren, in den 50ern oder so?
Das ist eine verdammt gute Frage. Als Kind wollte ich immer Zoodirektor werden.
Ich dachte Müllmann. Hast du mal in irgendeinem Artikel verraten?
Das ist übrigens der andere Punkt, ne? Also den Müllmann fand ich immer toll auf dem Weg zur Schule, weil die halt hinten da so drauf mitfahren durften, ja. Mhm. Und ich habe mir das eigentlich ja mit einer Art von Kirmes immer assoziiert. Ja, du kannst den ganzen Tag da hinten drauf fahren und das macht Spaß und das muss doch toll sein. Also diese Träume und Wünsche in dieser Eindimensionalität der naiven Gedankenwelt, in der man sich befunden hat.
Aber der Zoodirektor ist da ähnlich, ja?
Der Zoodirektor ist vielleicht auf einem ähnlichen Level wie Astronaut und Rennfahrer, gar keine Frage. Rennfahrer auch, ganz klar, weil seitdem ich 4, 5 Jahre alt war, ich die Wochenenden an der Nordschleife verbracht habe, am Nürburgring. Und deine Heroes und deine Vorbilder als Kind waren dann natürlich auch immer nachahmenswert. Aber Zoodirektor, das hat eine ganze Menge damit zu tun, weil mein Großvater hat mich ganz, ganz stark geprägt in diesem Bereich, indem er mir ganz stark viele Tierbücher gekauft hat. Ja, früher als Kind gab es diese Was-ist-was-Serien, gibt es wahrscheinlich immer noch. Und ich habe also die ersten Sendungen, die ich mich als Kind erinnern kann, das ist zum einen Im Reich der wilden Tiere, nannte sich eine Serie, die hatte so ein ganz, ganz prägnantes Intro, wo dann die Tiere dann durch die Savanne rannten in Afrika und das alles so in so eine Art von Negativ-Schattenaufnahme gemacht war. Dann natürlich Heinz Sielmann und Bernhard Grzimek und so weiter. Das hat mich fasziniert. Ich mochte Tiere immer, ich war fasziniert von Reisen, ich mochte diese Exotik ganz stark und das wäre es wahrscheinlich gewesen. Ja,
also ich hätte tatsächlich auch jenseits der naiven Kindheitsphase, glaubst du, das hätte tatsächlich eine Profession werden können?
Ja, absolut. Als ich dann 13, 14 wurde, hatte ich, glaube ich, insgesamt 4 Aquarien gehabt. Ich habe ostafrikanische Buntbarsche aus dem Tanganyika- und Malawisee gezüchtet und bin da komplett drin aufgegangen. Ja, also ich kann dir heute noch sagen, was das für Arten waren, welche lateinischen Namen die hatten, etc. pp. Und was für ein pH-Wert wahrscheinlich das Wasser dafür machen haben musste, damit es zum Fortpflanzungsakt kommen würde. Es hat mich wirklich ganz, ganz, ganz stark getrieben. Und ich konnte mich da komplett auch in dieser Welt drin verlieren. Ja, wenn zu Weihnachten gab es dann, also dann wollte ich halt den, weiß ich nicht, Mergus Aquarienatlas, so nannte der sich, ja, wo dann so alle möglichen Süßwasser-Zierfische aufgelistet war in so einem Lexikon. Und das habe ich dann halt wochenlang studiert. Das war im Grunde genommen, war es eine Form von Studium, ja, absolut.
Und heute zähmst du eher die wilden Trolls im Internet als jetzt die wilden Tiere im Zoo. Aber deine Leidenschaft für schnelle Autos, hast du ja schon gesagt, auch das war mal so ein Traum. Oder auch, ja. Ich glaube, das Müllwagenfahren war wahrscheinlich mehr wegen des Fahrens auf dem Auto als wegen des Müllsammelns. Und dieser Leidenschaft hast du ja tatsächlich in deine erste Festanstellung von 2017 bis 2020 bei Daimler ausleben dürfen. Warst da zuletzt Head of Digital Transformation. Welche Spuren hast du da während deiner Zeit hinterlassen? Ist das lang genug gewesen in so einem Konzern, um so einen Fußabdruck zu hinterlassen?
Ich glaube, du kannst zum Teil Fußabdrücke innerhalb von 15 Sekunden hinterlassen. Die Frage ist dann, wie nachhaltig die sind. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, selber über Momente innerhalb einer beruflichen Karriere, und ich trenne hier das Berufliche vom Privaten nicht, weil es auch der Daimler für mich nach wie vor eine Leidenschaft ist, das eine ganze Menge damit zu tun hat, was diese Firma in den letzten 130 Jahren erreicht hat, welche Pionierinnen und Pioniere Teil dieser Daimler-Familie waren und auch der Menschen, die ich kennenlernen durfte, die mich zum Teil auch wirklich berührt und bewegt haben. Das führt dann halt so weit, dass ich bis heute Morgen um 4:30 der Zeit hier in Taiwan halt noch den Formel 1 Grand Prix von Brasilien geschaut habe und mich tierisch drüber gefreut habe. Und ich sage immer noch, wie unser Team, wie Lewis Hamilton das gewonnen hat. Und against all odds, weil durch wahnsinnigen Strafenkatalog gegangen ist, und das begeistert mich so. Ne? Ich bin ein extrem begeisterungsfähiger Mensch, und das habe ich auch immer wieder versucht rüberzubringen in meiner Zeit dort, andere Menschen für Neues zu begeistern, auch vielleicht zu erklären, dass natürlich Emotionen ein wichtiger Teil dessen sind, und das kann natürlich, da kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Ja, es werden sich auch Kolleginnen und Kollegen über mich beim Daimler nicht nur einmal beschwert haben, ja, weil ich dann auch mal, also ich werde in diesem Leben kein Diplomat mehr werden, ne? Das wollten wir sagen. Wobei diese vier Jahre.
Die wussten ja, wen sie da engagieren, nehme ich an.
Ja, ich denke schon, aber wobei diese 4 Jahre mich schon weitaus diplomatischer haben werden lassen. Aber es gab natürlich auch mal Momente, wenn du der Meinung bist, nee, da geht es nicht um Meinung, ja, sondern da geht es um knallharte Fakten. Wenn du weißt, dass du einfach basierend auf deiner Erfahrung und Expertise, die du mitbringst, weißt, wie das funktioniert, und andere wissen es einfach nicht und wollen dich davon überzeugen, dass deren Nichtwissen als Fakt da stehen muss, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist ganz klar. Und dann muss man das dann versucht man das empathisch zu lösen Und das geht dann bis zum gewissen Punkt. Und dann muss man einfach mal ganz klar sagen, bis hier und nicht weiter, weil wir sind jetzt hier nicht in einer basisdemokratischen Vereinigung unterwegs, sondern hier geht es darum, das auch mal ein bisschen unternehmerisch zu sehen. Und das ist für Menschen, die Zeit ihres Lebens in einem Angestelltenverhältnis waren, dann durchaus ein Problem. Und für mich war es nie ein Anspruch, beim Daimler Karriere zu machen, sondern es ging mir immer darum, in dieser Company zu helfen, als Unternehmen an sich zu wachsen, an diesen Herausforderungen, die letzten Jahre mit sich gebracht haben. Und dann treffen da ja keine Welten, sondern zum Teil Universen aufeinander. Ja.
Ja, und dennoch, also du hast gesagt, dieser Job war mehr als ein Job, war eine Leidenschaft, die dich ja schon sehr lange begleitet. Das heißt, es gab von deiner Seite ein Interesse dran, aber bist auch ein jemand, der auch ja gestalten und verändern will. Das ist natürlich bei so einem Koloss nicht so ganz einfach, aber daher nochmal die Frage, in den 4 Jahren hast du das Gefühl, du konntest auch wirklich was verändern. Man ist dann doch ja nur eine Person in einem Riesenkonzern. Allen bekannten Namen und so zum Trotz, das ist ja schon auch ein Schlachtschiff, das man so leicht wahrscheinlich nicht ändert. Hast du das Gefühl, du hast trotzdem was bewirkt?
Ich habe zum Ende meiner Zeit beim Daimler ein Interview im PR-Report gegeben. Da habe ich nicht nur erklärt, wie wichtig diese Firma ist und was für tolle Errungenschaften sie geleistet hat, aber ich habe auch sehr, sehr direkte Kritik geübt. Das mochten einige überhaupt nicht. Ja, ich habe Mails im dreistelligen Bereich bekommen. Ui. Über LinkedIn, über Twitter, per E-Mail. Ehemalige Kolleginnen und Kollegen, dann spannenderweise auch außerhalb des Konzerns, aus der Automobilindustrie, aus der Softwareindustrie, generell aus dem Konzern, aus Konzernumfeldern, wo sich Menschen bei mir bedankt haben, dass ich das mal so direkt angesprochen habe. Und von daher glaube ich schon, dass ich vielleicht hier und da mal Menschen habe kleines bisschen inspirieren und kitzeln dürfen, andere Perspektiven einzunehmen. Und dieses Konstrukt Arbeit und Arbeitsleistung als einen wichtigen Teil des eigenen Lebens auch anzusehen. Denn wenn wir nicht so stark in Kategorien des Ich arbeite, um zu leben denken, dann können Menschen auch das in so einen Konzern bringen, was man mit zum Teil wirklich unfassbar langweiligen Purpose-Claims, die irgendwelche externen Agenturen dir da aufdrücken, über diese Firma zu stülpen. Purpose und Werte bringen diejenigen in so ein Umfeld rein, die jeden Tag dahin gehen. Und von denen habe ich viele kennengelernt. Ich war mal auf einem Event in Bangkok innerhalb des Leadership 2020 Programms vom Daimler, was es leider nicht mehr gibt, aber was ganz, ganz wichtig war, um ja kulturelle Veränderung, Kulturwandel anzutreiben, umso schlimmer ist das ganz einfach für diesen Konzern, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Und da habe ich eine Familie kennengelernt, die über 3 Generationen beim Daimler arbeitet. Und das hat mich richtig gehend berührt. Ja, denn dann, das ist mehr als ein Job. Das ist eine Lebenseinstellung. Und du tust immer gut daran, auf solche Menschen zu hören und mitzubekommen und zu erfahren, was sie antreibt. Denn das sind genau die, die den Wert so eines Unternehmens ausmachen.
Jetzt sprachen wir darüber, was von dir lange nachwirkt, um jetzt mal eine etwas krude Überleitung zu wählen. Was auch lange nachwirkt, sind in die Atmosphäre entlassene Abgase. Das ist jetzt dein neuer Job bei Aware, einer Plattform für Nachhaltigkeit, eine Art Ablasshandel, Wiedergutmachung für deine Zeit in der Automobilindustrie?
Nein. Auch zum Daimler bin ich ja gekommen, weil ich mir bewusst war, wie weit dieses Unternehmen schon in seiner Transformation ist. Ja, also ich kannte die Roadmap, wusste, wo es hingeht, wusste, dass man sich transformieren muss in den größten Premium- und Luxury-EV-Anbieter, wovon ich fest ausgehe, dass sie das werden.
EV und, für Electric Vehicle, nehme ich
ja,
an.
Ja, ja, genau, Elektroauto, sorry. Dass diese Company über die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral aufgestellt wird. Dass ich natürlich 4 Monate, nachdem ich in Stuttgart angefangen habe, vom Dieselgate eingefangen werde und damit in die Position der Krisenkommunikation gedrückt werde, damit habe ich nicht ansatzweise gerechnet. Ich bin nach wie vor ganz klar auf dem Standpunkt und der Position des Unternehmens. Ich sehe, was passiert. Ich sehe, wann man das bereits angestoßen hat und sage ganz klar, dass ich Daimler oder Mercedes-Benz, wie es ja bald wird, denn Daimler, der Name wird aussterben. Den Daimler-Twitter-Account gibt es übrigens schon nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt Daimler Trucks. Ich glaube, dass Daimler ganz klar ein Innovator in dem Bereich ist. Wenn man sich anschaut, in welch kurzer Zeit wie viele Elektroautos man auf die Straße gebracht hat. Alleine, also wenn ich jetzt mal eben kurz, mir fallen jetzt 5 ein, direkt im Mercedes-Benz-Umfeld, dann hast du noch Smart und dann hast du im Nutzfahrzeugsbereich hast du auch nochmal 8 oder 9 Modelle. Ja, also das ist schon irre. Und das hat damit zu tun, dass all diese Entwicklung schon angefangen hat, bevor ich überhaupt zum Daimler gekommen bin und für mich deswegen übrigens auch ein Grund war, um zum Daimler zu kommen. Also von daher ist es Aware nicht unbedingt der große Ablasshandel, dass ich Teil der Automobilindustrie war. Im Gegenteil.
Das war jetzt auch ein bisschen provokant formuliert. Ich habe einen Artikel gefunden von dir aus 2016, also noch bevor du beim Daimler angefangen hast. Da hast du dir das Silicon Valley so ein bisschen vorgeknöpft, aber auch selbstkritisch dich gegeben. Und ich zitiere mal kurz daraus, muss ich vorlesen. Damals schloss ich in einer Schule in Mali Rechner an Solarzellen an, damit die Kids in das Zeitalter von Bits und Bytes aufbrechen durften. Dass die Hälfte davon aber nicht einmal Schuhe anhatte und zum Pinkeln hinter den spärlich vorhandenen Büschen verschwinden musste, das hat mir dann doch zu denken gegeben. Also das war ein Artikel aus Mobile Geeks von, wie gesagt, 2016.
Glaube ich, im Kontext mit der Mars-Geschichte, ne?
Ja, genau.
Ihr wollt zum Mars fliegen.
Richtig.
Ja, ja.
Der war betitelt irgendwie, Silicon Valley löst doch bitte zuerst die Probleme auf der Erde, bevor ihr zum Mars
genau.
fliegt. Ne? Genau. Und dann habe ich nochmal recherchiert, weil ich fand das so eindrücklich, dieses Erlebnis da in Mali. Und habe ich nochmal recherchiert und tatsächlich bis heute ein Drittel der Menschheit, auch 2021, haben noch keinen dauerhaft sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mhm. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit, jetzt also auch mit Blick auf deine neue Rolle, jenseits des Verzichts aufs Plastiktaschen beim nächsten Rewe-Einkauf denn wirklich?
Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung. Und ich habe in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren eigentlich genau dem absoluten gegenteiligen Extrem gefrönt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich bin Teil eines Jet-Set-Business gewesen, im Jahr wahrscheinlich 15, 20 Mal um die Erde geflogen. Hotel rein, Hotel raus, nächste Event, immer unter Strom. Hab vor 5 Jahren dann endlich angefangen, diesen Fußabdruck, den ich auf diesem Planeten hinterlasse, zumindest versuchen auszugleichen, indem ich entsprechende CO2-Zertifikate gekauft habe, Bäume gepflanzt habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja was verbraucht. Hm. Und wenn es endliche Ressourcen gibt, dann ist Nachhaltigkeit für mich nicht der Ablasshandel mit Ressourcen, sondern die ressourcenschonendere Lebensweise. Das heißt, ich versuche erst gar nicht, entsprechende Emissionen zu generieren. Die letzten 1,5 Jahre haben meine Perspektive darauf nochmal so radikal verändert, obwohl ich mich, denke ich, auch in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr stark positioniert habe, auch in Bezug auf Fridays for Future etc. pp. Ja, wie wichtig und wie inspirierend das ist und die auch für mich persönlich nochmal starke Augenöffner waren. Ich denke, dass ich nachhaltiger lebe, nicht nur aufgrund von Corona, weil ich ja nun mal nicht mehr reise, aber auch in Zukunft für die Zukunft Prozesse kennengelernt habe, dass ich mir denke, du musst es nicht mehr. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Saulus zu Paulus Wandlung durchgemacht habe, aber ich habe Zeiten gehabt, da bin ich die Strecke Taipei San Francisco dreimal geflogen innerhalb von 5 Tagen und dann begrüßen dich ganz einfach die Flight Attendants und fragen dich, ob du ein Praktikum hier machst. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Und das darf nie wieder passieren. Das ist unfassbar. Es kann nicht sein, dass ich einen Interkontinentalflug heute leiste, der dann, je nachdem, in welcher Klasse ich fliege, eine CO2-Emission generiert, die in etwa das 2- oder 3-fache eines durchschnittlichen Mitteleuropäers im Jahr bedeuten würden. Und selbst das sind schon wahnsinnige Emissionen, die wir leisten, wenn wir das zum Beispiel mit einem durchschnittlichen Inder vergleichen würden. Da hat sich ordentlich was getan.
Und dennoch machen wir das Thema heute doch viel an so Individualentscheidungen am Konsumenten quasi fest. Ne? Du hast für dich jetzt erkannt, du willst das vielleicht nicht mehr. Aber wenn ich jetzt mal gucke, ein Kollege neulich, der einen Termin hier hatte ein frischer Kollege, der fragt dann ja, wie soll ich denn reisen? Ich kann hier für 250 Euro mit der Bahn fahren oder für 70 Euro fliegen. Dann ist das eben jenseits auch von der Individualentscheidung auch eine ökonomische Frage. Und da fand ich interessant, in einem Artikel von, ich glaube, Business Insider so zu lesen, von einer eurer Gründerin von Aware, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches war, die gesagt hat, Nachhaltigkeit ist profitabel. So, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, wir vertrauen jetzt mal auf das, ich sage jetzt einfach mal böse Gutmenschentum und jeder muss sich an seine eigene Nase fassen. Das können wir uns zwar wünschen, aber ich glaube, bis auf ein paar wenige werden wir da wahrscheinlich nicht viel erreichen. Wie kriegen wir denn den großen Hebel umgelegt, um die Wirtschaft als Ganzes mitzunehmen und zwar nicht mit Druck und Zwang und Regulatorik, sondern mit einer echten Erkenntnis, dass es anders auch wirtschaftlich gar nicht mehr geht?
Ich glaube, das ist der wichtige Ansatz hier. Wenn wir es schaffen, Unternehmen, Konzerne und auch Mittelständler davon zu überzeugen, dass Nachhaltigkeit profitabel ist, wir können das auch entsprechend belegen, dann gibt es keine Ausreden mehr, sondern dann ist der wirtschaftliche Hebel derjenige, der die Transformation so dermaßen beschleunigen wird, weil dann hast du deine Einkäufer, Vertriebler, Chefökonomen, die sitzen dann sich einfach zusammen und sagen sich, okay, wir investieren X über Zeitraum Y, um Z zu erreichen. Das sieht gut aus, machen wir. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Wir sind im Moment in einer Welt unterwegs, in der wir Nachhaltigkeit ganz, ganz stark über Verzicht definieren. Ich glaube aber, dass der erste transformative Schritt sein muss, nachhaltige Alternativen aufzuzeigen. Und den meisten Menschen sind einfach so viele da nicht bekannt. Also das kann sich um Energie handeln, das kann sich auch um die Energie handeln. Drehen, die wir selber in uns aufnehmen. Das heißt also, wie ernähren wir uns? Ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich der Verkehr. Wie definiere ich Mobilität? Insbesondere urbane Mobilität. Die meisten Menschen in Deutschland leben in Städten und haben eigentlich die Möglichkeit, sich ohne ein privates Auto von A nach B zu bewegen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist für mich, es gibt ja dieses klassische Jute statt Plastik-Szenario, wo sich viele Menschen auch noch daran erinnern können, als man gemerkt hat, okay, diese Nachhaltigkeitsbranche und Szene, das ist ja mindestens 30, 40 Jahre alt, das Ding. Da tut sich was. Es gibt gerade in der Modeindustrie, ich glaube, so viele tolle Entwicklungen, dass man sich nachhaltiger kleiden kann. Übrigens, das Nachhaltigste ist einfach, deswegen werde ich ja auch in diesem Leben kein Fashion-Icon mehr werden, indem man einfach die Klamotten behält. Ja, ich habe vor Ende letzten Jahres habe ich ein T-Shirt vom Windows 7 Lounge hier in Taipei in die Kleiderklappe und das war noch völlig okay gewesen, aber es war vom Oktober 2009. viel nachhaltiger geht das dann gar nicht mehr. Ich brauche nicht 75 Hemden. Ich kann eh nur eins anziehen. Es sei denn, es ist draußen sehr, sehr kalt und ich habe keine Jacke, dann ziehe ich halt drei oder vier an. Aber wer macht das schon? Ne? Ich brauche keine, das ist ja auch so eine ähnliche Diskussion. Ne? Wenn gesagt wird, so viele Autos parken im öffentlichen Raum, bin ich hundertprozentig dabei. Das ist viel zu viel. Nur wird das dann schwierig, wenn du dann als Single oder zu zweit dann in einer 120 Quadratmeter Altbauwohnung sitzt und so einen Tweet raushaust. Ja, auch in einer, ich lebe auf so 65 Quadratmeter und manchmal denke ich mir, meine Güte, also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werde ich auch in nächster Zukunft nicht in der Lage sein, in mehr als einem Raum mich aufhalten zu können. Also brauche ich überhaupt das Esszimmer oder brauche ich dieses Wohnzimmer oder bin ich nicht ein Mensch, der in so einer Homeoffice, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer in so einem Szenario leben kann? Es gibt so viele Ansätze, das möchte ich damit sagen, wo wir individuelle Nachhaltigkeit, wenn wir uns ein klein wenig Gedanken darüber machen, sehr, sehr simpel definieren können und sehr, sehr schnell etwas ändern können. Das muss keine Raketenwissenschaft sein.
Du lebst ja, jetzt hast du ein paar Mal schon gesagt, schon seit 2009, glaube ich, in Taipei und hast irgendwo gesagt, da spielt der Müllwagen für Elise und man trennt irgendwie in 15 verschiedenen Tonnen Müll und du hast berichtet davon, dass man Nahverkehr da ganz anders wahrnimmt, eben als was Positives und nicht so für arme Leute und macht man nur, wenn es nichts anderes mehr geht. Haben Inselstaaten einfach da einen anderen Zugang vielleicht auch, weil es offensichtlicher ist, wenn es nicht läuft, was passiert? Also wenn sich Müll ansammelt, immer nicht los wird, wenn die Meeresspiegel steigen?
Nein, leider nicht immer. Ich kenne auch das absolute Gegenteil. Ne? Also wenn du runter nach Indonesien oder Philippinen zum Teil fährst, da sieht das dann hinter der schicken Straße vorne zum Teil wirklich grausam aus. Es hat eine ganze Menge, glaube ich, mit Mentalitäten zu tun. Es hat eine ganze Menge auch mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Für mich ist das beste Beispiel da Indien. Du erlebst in Indien ein riesengroßes Problem, als ich zum ersten Mal da war, so vor 10 Jahren, in Bangalore. Der ganze Plastikmüll auf den Straßen. Zuvor haben halt die Kühe Abfälle gegessen, ne, die ganze Zeit da durch die Straßen laufen. Und auf einmal kann das nicht mehr verwertet werden. Und das war eine riesengroße gesellschaftliche Herausforderung gewesen, weil die Infrastrukturen für eine entsprechende Müllabfuhr, Verwertung, Verbrennung, Recycling, wie auch immer, es überhaupt nicht gab. Also es hat zum einen was mit der technologischen, industriellen und gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Es hat mit Mentalitäten zu tun. Ich glaube, dass Taiwaner neben den Japanern die machen jedem im Stuttgart, wenn der was von Kehrwoche erzählen will, richtig was vor. Ja, die laufen dann da einmal durch und fragen, wann hast du denn das letzte Mal hier 10 Jahre, 20 Jahre, wann hast du denn hier mal sauber gemacht? Das ist hier das Normalste der Welt. Ja, die U-Bahn-Station, da hast du Toiletten drin mit Vasen und frischen Blumen drin. Ja, das kann man sich in Deutschland einfach nicht vorstellen. Es hat auch eine ganze Menge damit zu tun, welchen Respekt man vor der Umwelt hier hat. Und das kann ich übrigens so nicht pauschalisieren. Aber erstmal des direkten Umfelds, wo auch Steuern für gezahlt werden, die Infrastruktur, da macht man nichts kaputt, da schmiert man nicht drauf rum, das möchte man, dass es schön ist. Zum anderen muss man aber auch ganz klar sagen, dass Taiwan auch über viele Jahrzehnte Raubbau an der Natur betrieben hat, wie hier Berge abgetragen wurden, um zu bauen, wie hier überall Schrimpfelder angelegt wurden, weil Schrimps generell eins der Hauptnahrungsmittel, also jetzt nicht unbedingt Hauptnahrungsmittel, aber extrem beliebt sind. Und so Schrimpbassins versauen dir einfach das Grundwasser mit dem Salzwasser da drin und mit den Ausscheidungen. Also ne, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ja, aber Tatsache ist, also wenn du hier in die Stadt reingehst, das ist schon toll.
Viele meiner Gäste haben Bücher geschrieben, die ich in der Vorbereitung lese. Du hast dagegen das ganze Internet vollgeschrieben, was die Recherche nicht unbedingt vereinfacht hat. Also wir hätten jetzt über noch viele Dinge sprechen können. Aber Jan Böhmermann immerhin hat es vorgemacht, hat Anfang 2021 ein Buch rausgebracht, einfach mit seinen gedruckten Tweets von 2009 bis heute. Bekommen wir dann auch irgendwann Sascha Pallenbergs Biografie in 30.000 Blogartikeln?
Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, über Transformation zu schreiben oder über... Na, vielleicht sogar noch besser über Reboot zu schreiben. Ne? Also das klassische Steuerung F4, ich glaube, Browser-Refresh ist Steuerung F4 unter Windows zumindest. Um das zu erklären, weil letztendlich hatte ich ja auch eine sehr, sehr nonlineare Karriere und Lebensweg gehabt und viel erleben dürfen in dem Bereich. Dadurch, dass ich den ganzen Tag schon schreibe, ist das einfach so nervig. Ne? Also im Moment einfach viel, viel stärker auf Social Media und ich bereite halt viel Talks vor, um remote Menschen auch von diesen Veränderungsprozessen überzeugen zu können. Ich habe mir jetzt aber wieder gerade mal und das ist natürlich jetzt eine Blutgrätsche auf einem Ascheplatz in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ich habe mir tatsächlich gerade ein neues Telefon gekauft. Für mich übrigens ist es eine lange Zeit, fast 2,5 Jahre. Und mittlerweile ist die Spracheingabe so unfassbar gut geworden, auch in Bezug auf Interpunktion und das interessanterweise auch im Deutschen, dass ich wirklich drüber nachdenke, das mal zu tun und es mal aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob es so ein Best-of werden kann von irgendwelchen Artikeln, aber ich glaube, natürlich hat technologische Entwicklung fundamentalen Einfluss darauf, weil sie letztendlich auch gesellschaftliche Einflüsse haben und ich das wirklich, dieses Privileg hatte, das erfahren zu dürfen und auszuprobieren und das sehr, sehr früh.
Ich persönlich finde das sehr reizvoll, das von dir mal zu lesen, eben jenseits von diesen ja wahrscheinlich doch immer sehr ad hoc getriebenen Artikeln, jetzt mal diesen großen Bogen über viele, viele Jahre zu sehen. Wenn das soweit ist, meld dich, reden wir über dein Buch. Ansonsten haben wir jetzt erstmal über so ein paar verschiedene Aspekte deines Lebens gesprochen und werden das auch noch in der nächsten Woche in der Erfolgshex-Folge noch mal ein bisschen fortsetzen, auch noch mal ein bisschen persönlich werden. Da freue ich mich drauf. Bis hierhin, erstmal vielen Dank, Sascha Pallenberg.
Vielen, vielen Dank, Björn.
Das war Erfolgsgedanke mit Sascha Pallenberg. Auf was könntet ihr gut verzichten für mehr Nachhaltigkeit im Leben? Reisen, Mode oder Wohnfläche? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. In der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Sascha.